SRF 1. SRF 1.
Was sehen Sie von sich, wenn Sie Scheich hören? Ein Mann mit einem Turban, eine Gestalt wie aus 1001 Nacht, einer, der zum Beispiel Muhammar heisst. Meine Kollegin Brigitte Flüeler stellt uns heute in der Porträtsendung «Menschen und Horizonte» einen Scheich vor, der diesem Bild aber überhaupt nicht entspricht. Schon der Name wird sie erstaunen. Er heisst Peter, Scheich Peter. Der Peter Kunz. Er ist Deutschschweizer und lang Sektionschef im Bundesamt für Energie in Bern gsi. Und daneben ist er Scheich im Mevlevi-Orden, ein Orden, wo es schon seit 700 Jahren gibt. Als Scheich ist er ein Vorsteher von dem Orden, von der Derwisch. Wie der Elektroingenieur Peter Kunz zum Scheich Peter geworden ist und wie er seinen Glauben im Alltag lebt, das hören wir in dieser Stunde. Ich bin Regi Sager. Guten Nachmittag. Wonder, Part-Time Lover. Wer als Tourist schon in der Türkei war, hat dort vielleicht einmal tanzende Derwisch gesehen. Männer, die sich um die eigene Achse drehen. Und zwar so, dass ihr lang weißer Rock sich wie ein Blütenblatt entfaltet. Es handelt sich hier nicht um einen Volkstanz. Die Männer die vollführen ein jahrhundertealtes religiöses Ritual vom Mevlevi-Orden, einem Orden der tanzenden Derwisch. So wie das Christentum zum Beispiel der Kapuzinerorden hat. So gibt es im Islam auch religiöse Ordensgemeinschaften. Das Drehen um die eigene Achse wird im Mevlevi-Orden vom Vorsteher dieser Ordensgemeinschaft geleitet, vom Scheich. Weltweit gibt es 15 solche Scheiche und einer davon ist der Peter Kunz, ein Deutschschweizer. SRF-Redaktorin Brigitte Flüeler hat ihn für unsere Sendung «Menschen und Horizonte» getroffen und sie hat bei dem Ritual, wo sich Männer und Frauen um die eigene Achse drehen, auch dabei sein.
Das Ritual hat in Zürich in der offenen Kirche St. Jakob stattgefunden. Am 4. war die Eröffnung und als es die volle Stunde geschlagen hat, bin ich vor der Kirche gestanden. Aber dort waren nur gerade 2-3 Nasen. Komisch, habe ich gedacht. Bin ich da richtig? Habe die Kirchentüren aufgemacht und... Es hat dann wie in einem Bierstock. Kille war tätschvoll. Im Dunkeln, noch beim Eingang zu suchen, habe ich den Peter Kunz gesehen. Er hat mich, als ich ihn ein paar Tage vorher daheim besucht habe, zu dieser Sema eingeladen.
Sema heisst hören. Und im Sinn von hören auf die andere Welt.
Die andere Welt, das bedeutet im Islam das Gleiche wie im Christentum oder im Judentum. Es ist die unsichtbare Welt. Und was wird dort an so einer Sema gemacht, habe ich ihn gefragt.
Wenn wir Sema machen, dann machen wir Türen auf mit dem Ritual, mit Kräften, die uns aufziehen, also die uns läutern, die uns transformieren. Wir können nicht die andere Welt beeinflussen, wir können nur uns so formatieren, dass wir das überkommen, was wir brauchen. Und die ganze religiöse Weg ist nichts anderes, als uns so formatieren, dass die Hilfe zu uns kommt, die wir uns eigentlich wünschen, die uns Fürsche bringt.
Die Leute sind im Kreis um ein grosses Achteck gesessen und das hatte etwa einen Durchmesser von 8 Meter. Im Zentrum des Achtecks sind in einem Kreis weisse Schaffähle und schwarze Kissen am Boden gelegen. Von allen Leuten, die da waren, hat keiner neu nur einen Schritt in das Achteck gemacht. Und als der Scheich Peter im Chor vorne zum Mikrofon gegangen ist, ist es ruhig geworden. Sema hat mit Musik angefangen. Musik ist in diesem Zusammenhang nicht Unterhaltung, sondern nicht anders als Lob Gottes. Nach dem Gotteslob der Musiker sind die Ordensmitglieder ins Achteck gegangen und haben auf den weissen Schaffälen und den schwarzen Kissen Platz genommen. Aber jeder hat sich verneigt, bevor er einen Schritt über die weisse Linie ins Achteck gemacht hat. Auch der Scheich Peter. Er hat als letzten Platz genommen und der Sieger das Gedenken an Gott angestimmt. Beim Sieger werden ein paar von den 99 schönsten oder heiligen Namen Gottes gesungen. Nach dieser Anrufung von Gott sind die alle wieder aus dem Achteck rausgegangen. Die Schafäli und die Kissi haben jemand an den Rand gelegt und jemand anders hat ein rot gefärbtes Schafäli ins Achteck gebracht und am Rand an den Boden angelegt. Alles das ist ganz ruhig und mit grosser Sorgfalt gemacht worden. Und erst dann, nach der Musik und nach dem Sieger, ist das Drehen gekommen. Das, was so vielen Touristen in der Türkei vorgeführt wird. Langsam kommt jetzt einer nach dem anderen, der sich dreht, wieder zu dem Achteck hin, verbeigt sich tief, bevor er die Weisslinie überschreitet, geht ins Achteck hinein und steht auf eins der weissen Schafpfähle. Es sind aber nicht nur Männer, es sind auch Frauen.
Im Orient ist einfach immer noch fest verankert, dass Frauen und Männer nicht genau die gleiche Rolle in der Gesellschaft haben. Und da ist immer nur Männer, die drehen. Das haben wir natürlich, als wir hier angefangen haben, haben wir das als erstes abgeschafft. Das müssen wir natürlich verhandeln mit dem Orden. Und es ist dann gut gegangen und wir machen alles gleichberechtigt. Es gibt keinen Unterschied. Es ist alles durcheinander.
Über die Schulter hinein hat jeden und jede, die sich dreht, einen schwarzen Mantel. Und darunter kommt ein überlanges weisses Gewand vor. Und auf dem Kopf hat jeder einen hohen braunen Hut. Als Letzte kommt der Scheich ins Achteck hinein und steht auf das rote Fähli, das Richtung Mekka liegt. Und was von dort an passiert, das ist hochritualisiert und voll Symbolik.
Und dann gibt es am Anfang des Sema einen Teil, wo wir unser Dasein in dieser Welt darstellen. In einem schleppenden Schritt schritten wir im Kreis um die Tanzfläche, wenn man dem so sagen, die Fläche, die wir nachher werden drehen. Und das stellt die Sitz dar, wo wir akzeptieren, aber eigentlich nicht unser Ziel ist. Und dann kommt der Moment, wo man das schwarze Überhang weggeht und dann ist alles weiss. Und dann fangen wir an drei um die eigene Achse und das ist eine Auferstehungssymbolik eigentlich.
Der dreht, nimmt beim Drehen Kontakt zu der anderen Welt auf und verbindet in dem Ritual Himmel und Erde. Dabei steht er auf dem linken Fuß und gibt mit dem rechten an. Die rechte Handfläche zeigt Richtung Himmel und die andere gegen Boden ab. Durch die rechte Hand empfängt er das, was aus der anderen Welt kommt, und lässt es durch sein Herz in den anderen Arm fliessen und gibt es durch die offene Handfläche, die gegen Boden abzeigt, wieder weiter. Und dass die kostbare Energie direkt von der anderen Welt durchs Herz in unsere Welt fliesst und der Kopf nicht im Weg ist, hebt der dreht, den Kopf auf die Seite. Beim Drehen kommt man nicht in eine Ekstase hinein, ganz im Gegenteil.
Wenn jemand wirklich gut dreht, dann wird mit der Zeit so sein, dass die Person eine Art totale Ruhe im Zentrum erlebt und die Welt rast um ihn herum.
Ganz in sich versunken drehen sich die Männer und Frauen im Achteck innen und der lang weisse Rock entfaltet sich wie ein Blütenblatt. Ruhe und Andacht entsteht. Auch ich bin innerlich ganz ruhig geworden. Und am Schluss ist es mir eben so vorgekommen, wie wenn ich am Morgen nach einer guten Nacht verwache, die Augen aufmache und als erstes denke, das hat jetzt gut getan.
Also offensichtlich ein wohltuendes Erlebnis, das hier die SRF-Redaktorin Brigitte Flühler in der offenen Kirche St. Jakob in Zürich hatte, bei dem Ritual vom Mevlevi-Orden. Der Vorsteher des Orden, der diese Zeremonie geleitet hat, ist der Scheich Peter. Wir wollen ihn etwas näher kennenlernen. Wie ist er überhaupt dazu gekommen, einem Sufi-Orden beizutreten? Das gerade nach dem John Lennon. Und zuerst noch dem hier. Verkehrsinfo SRF von 15.16 Uhr in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen. Stau zwischen dem Limmataler Kreuz und Affoltern, dies wegen eines Pannenfahrzeugs im Gubrist. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt. Imagine mit dem John Lennon. Sie lassen Menschen und Horizonte hier auf SRF 1, unsere Porträtsendung über außergewöhnliche Menschen, über außergewöhnliche Lebensläufe. Der Peter Kunz ist Schweizer und er ist Scheich im Sufi-Orden. Seine Position in dem Orden von der Derwisch ist ähnlich wie die vom Abt im katholischen Kloster. Der Scheich Peter, der lebt aber nicht in einer klösterlichen Gemeinschaft, sondern zusammen mit seiner Frau in der Nähe von Bern. Und in Bern hat er bis zu seiner Pensionierung im April 2014 auch geschafft. SRF-Redaktorin Brigitte Flühler.
18 Jahre lang, von 1996 bis 2014, hat Peter Kunz beim Bundesamt für Energie in Bern geschafft. Als Sektionschef war er verantwortlich für erneuerbare Energien und daneben hat er die Schweiz in Paris bei der Internationalen Energieagentur vertreten. Das ist eine Kommission von der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und von 2009 bis 2014 war er dort Präsident des obersten technischen Komitees.
Und dort habe ich natürlich viel Vorträge halten über wie wir funktionieren und so. Und die internationale Komitee leiten. Ich habe ein Sekretariat zur Verfügung gehabt in Paris, das das vorbereitet hat. Alle administrative Arbeit haben sie gemacht. Und ich musste es einfach führen und schauen, dass möglichst gerecht die Mitgliedsländer zum Zug gekommen sind, wenn sie ihre Worte eingebracht haben und dass man die auch berücksichtigt und so weiter. Also das war so meine Aufgabe gewesen.
Der Elektroingenieur ETH Peter Kunz hat sich also im Beruf mit etwas total anderem beschäftigt als in der Freizeit. Aber das Interesse für Religion und die grossen Fragen der Menschheit hat ihn nicht erst im Erwachsenenalter gepackt, sondern schon als ganz jung. Und das, obwohl seine Eltern keine grossen Kirchengänger waren. Der Peter Kunz kommt aus einer protestantischen, gutbürgerlichen Familie, die in St. Gallen mit Stoff und Garn aus England gehandelt hat. Aber in seiner Familie hat es nicht nur Geschäftsleute gegeben, sondern auch Künstler. Und auch der Vater von Peter Kunz, der Eugen Kunz, war Künstler und hat auf einer Studienreise durch Frankreich seine Frau kennengelernt, Michel Jourdan. Darum ist der Peter Kunz zweisprachig aufgewachsen, zusammen mit zwei Brüdern und einer Schwester. Zuerst in St. Gallen und dann in Wetzikon im Zürcher Oberland, wo der Vater an der Kantonsschule Lehrer war. Wie gesagt, grosse Kirchengänger waren die Eltern nicht. Die Kunst hat beim Peter Kunz daheim mehr gezählt als die Religion. Und so hat er im Konfirmationsunterricht eine nie unbekannte Welt entdeckt, die ihn brennend hat interessiert. So fest, dass der Pfarrer sogar gefunden hat, der junge Bursch sollte Theologie studieren. Dass das nicht so kam, hat einen ganz einfachen Grund.
Ich war im Gymi, ein halbes Jahr, und dann bin ich wegen dem Latein habe ich einfach nicht mehr weiter können. Und dann bin ich in die Sek. Das Latein war für mich ein Graus. Ich bin nach der Sek dann ins technische Gymi und das ist gut gegangen. Aber nur der Gedanke an Pfarrer, wo man hat, muss noch Latinisch und Hebräisch lernen, unmöglich.
Und so hat Peter Kunz ein technisch-naturwissenschaftliches Studium gemacht. Aber warum hat er ausgerechnet Elektroingenieur studiert?
Ich habe noch nicht gewusst, wann ich danach könnte. Ich bin sogar also gerade so halbwegs habe ich Matur bestanden und halbwegs bin ich durch die Mittelschule durchgeschlittert. Und ich habe irgendwie gewusst, etwas Technisches, das liegt mir mehr. Und dann, ich habe dann Radio gebastelt und so Sachen gemacht. Dann bin ich halt Elektroingenieurstudium angemeldet. Aber eigentlich nicht so bewusst.
In Zürich an der ETH hat er dann angefangen zu studieren.
Dann war es Sturm- und Drangzeit, eine Hippie-Zeit, eine lange Haarbart, barfuß rumlaufen und so, was ich da gehört habe für sogenannte fortschrittliche Studenten. Und Drogen auch, ich habe nicht viel genommen, aber ich war immer überall ein bisschen dabei gewesen. Und natürlich habe ich mich mit Religiösem befasst wieder und habe gefunden, was die Kirche, was Jesus gemacht hat, entspricht nicht dem, was Jesus war und wollte. Ich bin dann ausgetreten aus der Kirche. Habe dann anders gesucht, wie es auch dann Mode geworden ist. Fernöstliche Sachen, was also aus Indien kam, war vielerorts propagiert gewesen, also etwas Spirituelles. Da habe ich mich mit dem befasst, mit Buddhismus, Hinduismus, Yoga habe ich viel gemacht.
So war er auf der Suche gewesen. Aber was hat er denn eigentlich genau gesucht?
Das Hintergründige sehen, das Hintergründige suchen. Aber was das Hintergründige genau ist, ist dann, je nachdem, mit welcher Philosophie oder religiösen System ich mich befasst habe, ist es so oder anders beschrieben gewesen.
Nach dem zweiten Vordiplom ist er dann mit einer Bibel im Rucksack auf einer Reise auf die Suche.
Das war einfach ein Ausdruck im Äußeren für das. Als ich dann das zweite Vordiplom bestand, habe ich dort, ja, dann ich ein Jahr ausgesetzt und habe mit 4'000 Franken habe ich geerbt von meiner Grosstante und habe das gebraucht, um 8 Monate in der Welt herumzureisen. Ich bin dann bis auf Indien überall gereist, um einfach suchen. Ich bin nie lange geblieben an einem Ort, einfach auf der Wanderschaft. Einfach suchen. Das ist mein Charakter, ist so.
Nur, er hat nicht genau das gefunden, was er erwartet hat. Vor allem in Indien.
Ich habe die Brutalität von Indien erfahren, wo ich gemeint habe, mit diesen wunderbaren religiösen Systemen und das Licht aus dem Osten, das ist fast das Paradies dort, aber gar nicht so. Da bin ich in die Realität zurückgestellt worden. Und das waren wichtige Erfahrungen für mich, um nicht irgendwo Fantasien angehen, von so New Age-Fantasien irgendwie.
Zum Beispiel hat ihn das Erlebnis in die Wirklichkeit zurückgeholt.
Ich wollte den Bus nehmen, es sehr viele Leute, die einen Bus wollen. Der Bus war schon fast voll. Alle auf die Türen los und irgend einfach mit dem Mailbogen die anderen weggeschupft. Dann war eine ältere Frau dort, sie ist am Boden gefallen, die Leute auf sie gestanden, um in den Bus hineingehen. Und ich habe gemeint, die sind verklärte Menschen in Indien mit dieser Religiosität.
Zurück von der Weltreise hatte Peter Kunz sein Studium fertig gemacht und seine erste Frau kennengelernt. Sie ist von Britisch Guyana gekommen, von Südamerika.
Das ist eine Studentin, die sie brachte einmal zum Nachtessen bei mir. Als ich noch Student war, so ist das passiert. Und ich bin jemand, der eher schüch war und dann halt immer froh war, wenn irgendein weibliches Geschöpf schon ja gesagt mir gegenüber, ohne dass ich so gross dafür kämpfen musste, weil ich bin nicht der Kampfgeist war. Ich war mehr in meinen Zellen oder in meinen Gedanken oder in meinen Büchern.
Und über seine erste Frau hat Peter Kunz den Islam kennengelernt.
Ihr Vater hatte den Wunsch natürlich gehabt, dass ich Islam annehme, aber er hat mich nicht gezwungen. Da konnte ich in sanfter Rat mich mit dem Islam befassen und habe dann halt etwas entdeckt, dass im Islam die gleichen Bilder gebraucht werden wie im Christentum. Schöpfungsgeschichte, alles, was im Alten Testament ist, die Prophetenlinie, alles. Aber das Problem von auferstandenen Christus, der für die Sünde gestorben ist, habe ich dort nicht gehabt. Aber Jesus als einer der grössten Propheten, ja. Es war wie ein Heimkommen, also ein Wohlgefühl, was natürlich mit meiner Jugendzeit zu hat, wo ich mich im Christentum so bemüht habe, wo das wieder hat dürfen aufleben und einen Sinn haben. Und mit einem Sinn versehen war mit dem Ganzen, was ich zwischenzeitlich gelernt habe. Und die Einheitsbotschaft im Koran ist mir dann aufgefallen. Und das ist das, was ja aus Indien so propagiert und so bestaunt worden ist, die Einheitsbotschaft, dass alles schlussendlich eins ist. Das habe ich im Koran gefunden. Und dann habe ich eigentlich keine Mühe gehabt, mich damit zu befassen und habe auch ohne weiteres können die Heirat im islamischen Sinn annehmen.
Das Hochsieg hat nach islamischem Ritus stattgefunden.
Da bin ich turbaniert worden, einen Turban bekommen und man hat ein Schaf geschlachtet, ganzes, und hat gekocht, das Fleisch und Reis mit Süßkartoffeln und Kokosnuss und hat ganz Dorf eingeladen zum Essen. Das war für mich spannend, sehr schön, sehr schön. Ich hatte einen Jasminkranz um meinen Hals und so. Das sind gewisse Sachen, die man sagen muss, mit dem Preis für Brut und so weiter, so Sachen, wo der Imam gesagt hat, weißt, das ist nur eine Formsache, aber man muss es gleich machen und so weiter. Und dann ist das Großteil vom Ganzen ist das reine Festliche gewesen.
Und wie viel haben Sie gezahlt für Ihre Brut?
Er hat mir gesagt, ja, weißt, 20 Dollar ist schon gut. Dann habe ich gesagt, ja, nein, ich zahle schon mehr. Einfach, das ist mir schon mehr wert. Aber erst müssen wir ein Couvert geben. Ich weiß nicht, wie viel das war. 200 Dollar oder so etwas war da. Ich weiß nicht mehr.
Die Ehe ist dann nach 5 Jahren geschieden worden. Aber der Islam hat Peter Kunz bis heute begleitet.
Und wie der Peter Kunz seinen Glauben, der Islam im Alltag und im Beruf lebt, das erzählt er uns als nächstes hier im Menschen und Horizonte auf SRF 1.
Outro cigarro, fujo do lugar onde ela está. Chego a outros braços, por outra cama eu passo. Dou-me a quem não amo, tanto faz. Eu faço de tudo para esquecer quem não me quer. Mas eu só me iludo, faça eu o que fizer. Vou caminhando por aí. Tenho casos sem ter fim, mesmo assim eu penso nela. Vou de coração em coração e de paixão em paixão, mesmo assim eu penso nela. Vou caminhando por aí, por instantes sou feliz, mesmo assim eu penso nela. Sou vagabundo por amor. E vai eu para onde for, mesmo assim eu penso nela. Sem parar eu sigo, só com um sentido, fugir do lugar onde ela está. Chego a outro porto, os lençóis são outros, para mim é igual, tanto me faz. Eu faço de tudo para esquecer quem não me quer. Mas eu só me iludo, faça eu o que fizer. Vou caminhando por aí. Tenho casos sem ter fim, mesmo assim eu penso nela. Vou de coração em coração e de paixão em paixão, mesmo assim eu penso nela. Caminhando por aí, por instantes sou feliz, mesmo assim eu penso nela. Sou vagabundo por amor, e vai eu para onde for, mesmo assim eu penso nela. Eu vou caminhando por aí,
ter fim. Mesmo assim eu penso nela. Vou de coração em coração e de paixão em paixão. Mesmo assim eu penso nela. Vou caminhando por aí, por um instante sou feliz. Mesmo assim eu penso nela. Sou vagabundo por amor e vai para onde for. Mesmo assim eu penso nela. Vou caminhando por aí, tenho casos sem ter fim. Mesmo assim eu penso nela. Vou de coração em coração e de paixão em paixão. Mesmo assim eu penso.
Vagabundo por amor de Tony Carreira. Verkehrsinfo SRF von 15.34 Uhr. SRF Staumelder berichten. In der Region Aargau, Vorsicht auf der A3 Richtung Basel, befindet sich in Höhe Eiken ein Hund auf der Fahrbahn. In der Region Zürich, auf der A1 Richtung St. Gallen, Stau zwischen dem Limmertaler Kreuz und Affoltern. Das Pannenfahrzeug wurde unterdessen abgeschleppt. Weiterhin Rückstau auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel. Und auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthard-Süd-Portal gut 4 Kilometer Stau und bis zu einer Stunde Wartezeit ab Guinto. Die Autobahneinfahrt Airolo ist gesperrt. Und schließlich in der Region Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Bierfeld und Baden-West stockender Verkehr. Peter Kunz, unser Gast in der Porträtsendung «Menschen und Horizonte» hier auf SRF 1. Er ist heute pensioniert. Er hat bis vor kurzem jahrelang im Bundesamt für Energie zu Bern geschafft, als Sektionschef. Daneben ist er aber schon viele Jahre auch Scheich bei der Sufi, also Vorsteher von dieser Ordensgemeinschaft im Islam. Und zum Islam ist der Peter Kunz durch seine erste Frau gekommen. Wie haben eigentlich seine Kollegen und Vorgesetzten reagiert, wo sie irgendwann vernommen haben, dass er Scheich und Muslim ist? SRF-Redaktorin Brigitte Flüeler.
In seinem Büro zu Bern hatte Peter Kunz Duschzeichnungen aufgehängt. Schwarze Arabesken auf weissem Grund, islamische Kalligrafie.
3 Jahre bin ich schon im Bundesamt und niemand hat mich gewusst. Ich habe nur so gefragt, was sind das für interessante Bilder da? Und ich habe gesagt, ja, ist schön, gell? Und so. Ja, das ist eben eine schöne Sache, die mit der Türkei gemacht wird und so. Und habe niemand gesagt.
Und dann, nach 3 Jahren, ist in einer Schweizer Zeitschrift ein Artikel über den Scheich Peter erschienen.
Und dann ist das wie eine Bombe eingeschlagen bei uns. Und dann meine Angestellten haben gesagt, hast du gesehen, mein Chef, hat das rumgezeigt. Und das ist dann aber alles, nur, ist alles sehr wohlwollend aufgenommen worden. Also niemand hat Angst gehabt, weil ich habe 3 Jahre nichts gesagt davon. Also die, auch meine Angestellten haben das Gefühl gehabt, sie hätten irgendwie beeinflusst von mir als Chef. Und das ist, mehr Neugier ist dann entstanden und eine Faszination und so. Und dann so wie war es, dass wenn ich dann wieder mal einen Vortrag habe oder im Fernsehen komme, soll es dann sagen, dass sie im Internet aufschalten, damit alle wissen, können sie es schauen. Oder? Es ist ohne Problem, null Problem.
Aber, sagt Peter Kunz, heute haben viele Muslime Angst, offen zu ihrem Glauben zu stehen.
Das ist so, mit so vielen Schwierigkeiten behaftet, Muslim und Islam, dass ich das auch verstand. Also es wird dann nicht gefordert, dass jemand von uns das deklariert.
Es gibt keine kirchlichen Strukturen im Islam. Muslim ist man dann, wenn man das vor mehreren Zeugen sagt, wenn man sich als das fühlt. Aber
ob man jemanden als Muslim betrachtet, das ist individuell, komplett individuell. Es gibt Muslime, die würden sagen, wenn ich nicht wirklich jedes Gebet, das ich nicht machen konnte, nachholen, dann bin ich kein rechter Muslim. Und andere sagen, im Moment, wo du sagst, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, das heisst, es gibt keinen Gott außer dem einen und Mohammed ist sein Prophet. Wenn ich das kann annehmen für mich, dann bin ich schon ein Muslim. Es steht mir nicht zu, zu beurteilen, ob der andere als Muslim ein Guter ist oder weniger gut. Das ist sein Geheimnis mit Gott, das ist seine Sache und das ist nicht mich an das beurteilen. Also so gibt es unterschiedliche Sichten, ob jemand als Muslim akzeptiert wird oder nicht. Und ich bin von gewissen traditionellen Muslimen nicht als recht guten Muslim akzeptiert, weil sie wissen, dass ich sehr liberal denke und Sachen zulasse, die bei ihnen nicht so erlaubt ist. Ja.
Für den Peter Kunz sind zum Beispiel die Frauen beim Betten und bei der Sema am Dreiritual vom Mevlevi-Orden gleichberechtigt. Und Weintrinken ist für ihn kein Sinn. Er ist da in Schweinix, wenn er an einem Ort eingeladen ist und dort Schweinix auf den Tisch kommt, weil er den Gastgeber nicht will vor den Kopf stossen. Für sich selber kauft er aber kein Schweinix. Er hat auch kein Bart, nur weil der Prophet einen hatte. Aber wenn ein Muslim aus dem Grund einen Bart hat, dann soll er den haben. Der Peter Kunz sagt,
es ist nicht das System, das Unglück macht, sondern wie wir uns zu den anderen verhalten.
Und er sagt euch,
die das aufgeschrieben haben, die sind nicht gescheiter gewesen als wir heute, als unsere Theologen heute, als unsere Philosophen heute. Wir dürfen uns erlauben, das von Neuem aufzurollen und von Neuem zu interpretieren. Der Koran ist nicht ein Lehrbuch. Das ist ein Buch, das mit Botschaften, wie müssen wir uns in dieser Situation verhalten. Der Prophet hat die Botschaft bekommen in Lebenssituationen. Und den Koran kann man nicht verstehen, wenn man nicht weiss, was dem passiert ist. Das Problem ist, dass es viele Muslime gibt, die das nicht beachten und einfach wörtlich aus dem Koran zitieren und dann das so möchten in die heutige Welt verpflanzen. Und das geht nicht, das funktioniert nicht. Wir müssen verstehen, warum etwas passiert ist und aus dem heraus überlegen, was heisst das heute. Das machen sie bei banalen Sachen, machen sie es traditionelle Muslime schon. Zum Beispiel reden sie nicht von so viel Kamel, Schritt Entfernung, sondern sie reden von Kilometern. Wenn man sagt, wie viele Kilometer muss man gefahren sein, dass man im Reisezustand ist, wo man ein bisschen lockerer kann umgehen kann mit dem Gebet, mit den Gebetsformen und so weiter. Dort wird das schon angewendet. Aber wenn es um die Substanz geht, dann kommt eine grosse Auseinandersetzung.
Er ist nicht der Einzige, der so denkt. Aber all die so, wenn er denkt, die haben kein Sprachrohr. Kein politischer Rückhalt wie die sunnitischen oder schiitischen Bewegungen. Er sei also absolut kein Fundamentalist, habe ich zu ihm gesagt. Und bin überrascht gewesen, als er zur Antwort gegeben hat.
Ich bin total Fundamentalist, aber weil ich mich als Fundament erinnere. Aber das Fundament, meine Erinnerung als Fundament ist anders als das, was wir üblicherweise als Fundamentalisten anschauen. Ich halte mich an die Essenz vom Koran und ich verneine gewisse Sachen, wo die grossen islamischen Bewegungen oder Gesellschaften als absolut notwendig anschauen. Zum Beispiel, dass das, was in der Rechtsschule aufgeschrieben worden ist in der Vergangenheit, was ein Teil von der Scharia ausmacht, also die Scharia bestimmt, also was man als gesetzmäßig anschaut, erachte ich als diskutierbar. Und im Allgemeinen heisst, das wird nicht diskutiert. Das ist Gesetz. Das ist anzunehmen.
Und wie denkt darüber die IS?
IS-Kämpfer, das sind Schwärmer, immer gewisser sind. Das hat eigentlich wenig mit dem Islam zu tun, sondern islamischer Raum und die ganze Problematik im islamischen Raum hat die Opportunitäten gegeben, wo einzelne Individuen, die frustriert sind, die möchten sich profilieren auf irgendeine Art, die dort können mitmachen in der Meinung, dass sie jetzt jemand werden und etwas sind. Das ist ein rein psychologisches Problem für mich. Und das ist etwas, was der Westen gezüchtet hat. Die Globalisierung und die ökonomische Betrachtung vor allem, das schafft Millionen von Menschen, die nur noch Nummern sind, die nicht die Gelegenheit haben, im System einen Sinn mit ihrem eigenen Leben zu verbinden. Dann müssen sie entweder irgendwo sich einer religiösen Gruppe zuwenden und einen neuen Sinn erschaffen. Oder dann suchen sie halt oder werden abwegig und werden zu so Neonazis und ich weiss nicht, was für alles gibt. Und das ist jetzt auch so eine Opportunität für Leute, die dort eine Identität suchen. Das ist ein Identitätsproblem.
In der christlichen Welt ist seit Jahrhunderten die Angst um, dass der Islam alle anderen Religionen verdrängen will. Aber der Peter Kunz sagt,
Islam heisst Hingabe an Gott. Und im Koran steht da zwei, drei Stellen, die einzige Religion bei Gott ist die Hingabe an ihn. Das ist die einzige Religion. Und was machen die blöden Übersetzer? Die übersetzen die Hingabe an Gott nicht und brauchen das arabische Wort, das Islam heisst. Dann liest man in der Übersetzung, die einzige Religion bei Gott ist der Islam. Das ist eine kardinalen Fehler von Übersetzern, die einfach ein Wort nicht übersetzen.
Ein Übersetzungsfehler mit katastrophalen Folgen. Bis heute. Es gibt viele Möglichkeiten, Gott zu suchen, sagt Peter Kunz und erzählt, was ein weiser Sufi einmal gesagt hat.
Der Nachtfalter, der von der Kerze angezogen ist, am Abend, oder, wenn man so auf der Terrasse ist, eine Kerze hat, und wie der rundherum flattert und von dem Licht angezogen ist, aber das Licht nicht kann verstehen. Und dann am Schluss, wenn er in das Licht will und das dann verbrennt. Also es ist, wir können nur bis eine gewisse Nähe vom Vollkommenen kommen und dort versuchen zu beschreiben und uns Vorstellungen machen. Und mit dieser Distanz müssen wir leben. Und der Christ hat die Distanz von dieser Seite her und ich habe als Muslim die Distanz von dieser Seite her und der Buddhist hat die Distanz von dieser Seite her. Und darum sind wir unterschiedlich im Beschreiben und im Vorstellen. Aber wir sind in der Distanz zum gleichen Licht.
Der Peter Kunz, Muslim und Mitglied des Sufi-Orden. Ja, was ist denn eigentlich ein Sufi? Das erklären wir im letzten Teil von «Menschen und Horizonte» hier auf SRF 1.
Tell me, when will you be mine? Tell me, quando, quando, quando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me, quando, quando, quando to me. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. Can wait a moment more. Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me when.
Quando, 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 der Engelbert. SRF 1 am Sonntagnachmittag mit der Porträtsendung «Menschen und Horizonte». Der Peter Kunz kommt aus einer reformierten Familie, ist auch konfirmiert worden, aber als Erwachsener ist er zum Islam konvertiert. Heute ist er Scheich im Sufi-Orden. Ja, und was genau ist ein Sufi? SRF 1-Redaktorin Brigitte Flüeler
Auf die Frage, was Sufismus ist, sagt Peter Kunz.
Ein Vertiefen von islamischer Gläubigkeit. Den Islam in die Tiefe verstehen.
Oder andersrum gesagt, die Hingabe an Gott. Nur so, sagt der Ordensgründer, der Jalaluddin Rumi, können wir Menschen erkennen, welcher sein Weg ist. Der Sufi versucht nicht, uns zu finden, was er will, sondern was Gott will.
Schlussendlich geht es um, dass wir selber nicht mehr wichtig sind, sondern nur noch unser Dienst an Göttlichen ist wichtig.
Hingabe an Gott, das ist das Ziel vom Sufismus und vom Islam. Es gibt keinen Sufismus ohne Islam. Der Islam ist das Fundament vom Sufismus, sagt Peter Kunz, wo Scheich im Sufi-Orden von der Mevlevi ist. Gegründet worden ist der Orden vor gut 700 Jahren vom islamischen Gelehrten Rumi, wo der Koran studiert und ausgelegt hat und der Gläubigen gegenüber begründet hat, was richtig und was falsch ist. Und dann ist er einem Derwisch begegnet. Und der hat ihn gelehrt, die Welt anders zu sehen. Ab jetzt ist für Rumi nicht mehr nur der Koran, sondern in erster Linie die Achtung vom Mitmensch wichtig geworden. Und das, der Respekt vor dem Gegenüber, das ist die Grundlage vom Sufismus.
Respekt für die andere Person, dass wir üben, dass die andere Person die gleiche Werte hat wie ich. Kein Jota weniger, weil jeder hat sein Geheimnis mit Gott, wo wir nicht ergründen können. Wir können nicht sagen, ob jetzt der stinkende Bettler und Alkoholiker nicht eventuell ein Heiliger ist, der einfach so verkleidet ist, wissen wir nicht. Oder ob Gott einfach den geliebt und den in den erbärmlichen Zustand, wie der Hiob in der Hiobsgeschichte, damit er sich noch mehr festigt in seinem Glauben. Oder wie auch immer, das wissen wir nicht. Also vollständiger Respekt für die andere Person. Das heisst nicht, dass man nett sein muss, wenn der andere etwas wüst sagt. Sich wehren dürfen wir, man darf zurückgehen. Aber es ist immer im Hintergrund die Haltung, da ist eine Person, die ich das Geheimnis nicht gründen konnte.
Der Peter Kunz beschäftigt sich seit 1987 intensiv mit dem Sufismus, der islamischen Mystik. Und im Verlauf der Ausbildung hat ihm sein Lehrer, sein Scheich, seinen eigenen Namen geschenkt.
Mein Scheich, der heisst Hüssein selber, Hüssein Top, er lebt noch. Und der hat mich so gern gehabt, dass er mir gesagt hat, ich nenne dich auch Hüssein, wie ich heiße. Und das ist so eine traditionelle Art, dass man einem Schüler einen Namen gibt, so. Und dann habe ich den einfach angefangen zu brauchen als zweiten Vornamen. Peter Hüssein. Und wenn ich es abkürze, heisst Peter H. Kunz und dann auf dem Pass heisst Hans. Aber bei den Muslimen heisst Hüssein. Das ist so einfach meine Art. Das aussucht, dass ich ein Muslim bin, weil das ist ja so, Muslime, vor allem im Orient, das Gefühl haben, man sollte einen muslimischen Namen haben.
Und wie lange braucht es, bis man Sufi ist? Wie lange dauert die Ausbildung?
Also die traditionelle Form in den Klöstern war 1001 Tage Ausbildung. Und dann ist man noch nicht Scheich, dann kann man dann DD werden. Also so einer, der die Materie kennt und der dann auch kann noch Witze aufnehmen und die lehren. Das ist 1001 Tage, wo man durch 18 Dienste durchgeht. Also die verschiedenen Dienste im Kloster. Und man hat während dem, das ist fast 3 Jahre, hat man nie, aber auch kein Moment die Erlaubnis, eine eigene Meinung zu geben. Die ist nicht gefragt. Man ist nur da zum Dienen, nur da zum Machen, was man einem sagt. Und zum Üben, nicht wollen jemand sein und nicht wollen im Zentrum des Geschehens sein und nur als Diener da sein. Also ein inneres Absterben von dem, der das Ego da sein will. Der Teil soll absterben und den Platz machen, etwas Tieferem, etwas, wo nachher dann grösser ist. So wird man ausgebildet, die Tradition. Und dann zum Scheich wird man dann berufen eigentlich. Also man wird vorgeschlagen von anderen Scheich. Und dann tut das Gremium von der Scheich und vor allem der Ordenschef muss dann zustimmen und selber kann man nicht Scheich werden. Man kann nur ein DD sein, also jemand, der die Schulung gemacht hat, der eine gewisse Erfahrung hat und dann mitmachen und dann muss das vorgeschlagen werden.
Und haben Sie die 1001 Tage gemacht?
Nein, ich habe mehr gemacht. aber im Alltag. Das heisst, das sollte ich es darstellen. Weil das ist eine grosse, gerade in der Türkei ist es eine grosse Debatte, es gibt doch keine richtige Scheich mehr, es gibt doch keine richtige. Die Erwischmedien haben doch die Ausbildung nicht gehabt. Das ist alles das traditionelle Denken, als ob man nur in einem Kloster ausgebildet werden könnte. Also es ist so, dass ich von meinem Scheich dann vorgeschlagen worden bin, dass ich die Würde haben soll und dann da in der Funktion vom Scheich in Europa können wirken. Das war sein Vorschlag, weil er hat mich beobachtet und hat gesagt, er hat die Ausbildung, die es braucht, durch das, was er alles gemacht hat schon.
Nicht in einem Kloster oder in der Einsamkeit, sondern im Alltag. Im Alltag, sagt Peter Hüssen-Kunz, habe er die spirituell tiefsten Momente erlebt.
Ich möchte nicht unbescheiden sein, aber ich war sehr beliebt als Präsident in der Internationalen Energieagentur. Ich hatte sehr viel Erfolg, nur mit der Haltung, nur mit der Art und Weise, wie ich bin. Ich bin gar kein Spezialist. In vielen Fällen bin ich nicht Spezialist. Ich habe aber immer die Experten gesagt, ihr müsst sagen, wie und so. Und die Art und Weise, wie ich das geführt habe, ist in vielen Köpfen noch in Erinnerung da.
Die Haltung, wie man sich einem anderen Menschen gegenüber verhaltet, das ist der Grundstein von seinem Erfolg als Vorgesetzten im Bundesamt für Energie und als Präsident vom obersten technischen Komitee von der Internationalen Energieagentur zu Paris gewesen. Und wenn ich Peter Kunz sage, der wirkt der Geist sicher weiter, lacht er.
Inshallah, sagen wir. Das ist auch etwas. Wir müssen einfach das Beste geben, was wir können und nicht erwarten, dass wir nachher die Früchte pflücken können. Wir müssen dienen ohne Erwartungen, ohne etwas zurückzubekommen. Das können wir schon üben damit, dass wenn wir etwas jemandem schenken und die Person vergisst, Danke zu sagen, dann sind wir doch meistens betüpft, dass wir da nicht betüpft sind. Schenken ohne Erwartung, das sind schwierige Übungen, die man im Alltag immer machen kann.
Der Peter Hüssen-Kunz, er ist seit 1999 Scheich im Sufi-Orden von der Mevlevi, im Orden von der Derwisch. Der Peter Kunz ist einer von weltweit nur etwa 15 Scheich in diesem Orden. Das war ein Porträt von der SRF-Redaktorin Brigitte Flüeler hier in der Sendung «Menschen und Horizonte» auf SRF 1. Wenn Sie jetzt diese Sendung heute verpasst haben, können Sie am nächsten Dienstag ganz hören, zu oben von 9 bis 10, hier auch auf dem Sender. Oder sie ist auch im Internet auf srf1.ch. 5 vor 4 da ist noch Musik aus der Schweiz mit «Double». Ich wünsche Ihnen ganz einen schönen Reste von dem Sonntag. Ich bin Regi Sager. Nach der Vieren begleitet sie dann meine Kollegin Marietta Tomaschett.
It was way past midnight and she still couldn't fall asleep. This night the dream and with the new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. She couldn't wait another day for the captain of the heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of the heart. Another day for the captain of the heart.
wait another day for the captain of the heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of the heart.
Captain of her heart mit Double.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.